So, heute möchte ich dich letztmalig um deine Unterstützung bitten auf dem Weg zum Finfluencer des Jahres. Die Frist, die verstreicht nämlich jetzt. Der Finfluencer des Jahres wird bei den diesjährigen Zertifikate Awards ausgewählt. Und wenn ich da schon mal teilnehme, dann möchte ich natürlich auch gut abschneiden. Den Link zu dieser Umfrage, den findest du hier unten in den Shownotes. Und wenn du dich fragst, was habe ich denn davon? Ja, bitteschön, du hörst dann zukünftig den Podcast vom Finfluencer des Jahres, wenn das nichts ist. Also, Spaß beiseite. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Link hier unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Börse macht ein Allzeithoch nach dem anderen. Und seien wir mal ehrlich, das kann ja nicht ewig so weitergehen, könnte man denken. Und genau deshalb möchte ich in der heutigen Folge zwei wirklich defensive ETFs besprechen, die besonders dann gut laufen sollten, wenn der Gesamtmarkt etwas schwächelt. Legen wir los. So, wir werden gleich auf zwei ETFs schauen, durchaus mit großen Volumina. Da ist also eine ganze Menge Kapital investiert. Ich werde dir natürlich auch die Wertpapier-Kennnummer mitliefern, damit du die dir selbst anschauen kannst, und ein persönliches Fazit, ob ich diese ETFs in der Vergangenheit gekauft habe, ob ich sie jetzt kaufen würde, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, in diese ETFs zu investieren. Vorab aber ein ganz kurzer Break. Ich möchte dich jetzt bitten, diesen Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du keine weitere Folge. Und das ist genau das Problem, zum Beispiel auch, wenn mir der Algorithmus zahlreiche Dinge vorschlägt. Ich möchte ja zuerst einmal die Folgen von dem haben oder von der haben, die ich mir sowieso gerne anhöre. Also jetzt den Podcast abonnieren. Break Ende und wir legen los. Defensiv investieren klingt ganz gut und das heißt für die allermeisten, dass sie bereit sind, in besonders guten Phasen an der Börse auch auf etwas Rendite zu verzichten, aber dafür weniger Schwankungen in Kauf nehmen möchten. Und das muss man mal vorab sagen. Es gibt nicht das eine oder das andere. Es gibt nicht die Maximalstrategie, mit der ich in guten Marktphasen alles mitnehmen kann, vielleicht sogar mehr als der Gesamtmarkt liefert, dafür aber in weniger guten Marktphasen, also in Phasen der Korrektur oder Bärenmärkten, dann weniger verliere. Das ist ausgeschlossen. Und ich bekomme ja immer wieder mal Rückmeldungen hier zu den Podcast-Folgen. Vielen Dank im Übrigen dafür. Wenn ihr glaubt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe hier einen ETF gefunden, ich habe hier eine Aktie gefunden oder ich habe eine Strategie gefunden. Damit ist genau das möglich. Dann schreibt mir unbedingt. Und wenn sich das Ganze validieren lässt, dann verspreche ich euch, ich lade euch hier ein in den Podcast, werde auf jeden Fall zugeben, wenn ich etwas übersehen habe. Ich wiederhole aber, so etwas gibt es nicht. Und gerade die aktuelle Marktphase ist wahrscheinlich ganz gut geeignet, um zu belegen, dass man schlicht und einfach investiert sein muss und für viele zumindest mal aus dem Gefühl heraus zumindest sogar recht riskant investiert sein muss, um das mitzunehmen, was einem der breite Gesamtmarkt an Rendite liefert. Und das bedeutet momentan auch, diversifizieren, schwierig, kann ich machen, wird aber dazu führen, dass ich den Index nicht schlage, weil es eben nach wie vor, und ja, das wird meines Erachtens mittelfristig ein Faktor, der dann auch mal zu einer schwierigeren Börsenphase führt, es sind nach wie vor eine überschaubare Anzahl an Werten, die diese Rallye tragen. Ich möchte frühere Aussagen, dass ich einigermaßen bullish bin für das vierte Quartal, überhaupt nicht revidieren, aber das wird mal zu einem Problem werden. Noch ist es meines Erachtens nicht so weit. Darum geht es aber heute auch nicht, denn wir haben ja einen eher mittel- bis langfristigen Horizont. Und es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum man sich dafür entscheiden könnte, dann auch mal defensiver zu investieren. Zum Beispiel, wenn man in einer Lebensphase ist, wo einem ja herzlich egal sein kann, ob dann die großen Korrekturen Kaufchancen sind. Wenn ich doch nichts mehr habe, um dann zu kaufen, und das geht letztlich jedem irgendwann so. Irgendwann ist das Geschäft vorbei, irgendwann sind die regelmäßigen Einkünfte vorbei und dann habe ich eine Summe X. Und dann erzählt mir irgend so ein schlauer Influencer, ja, in Korrekturen sollst du kaufen. Ja, aber meine Güte, wenn ich nicht investiert bin, dann nehme ich die Rendite nicht mit. dann habe ich vielleicht ein Liquiditätspolster, aber wenn ich dann die Korrektur nutze, na, dann bin ich da 100% investiert. Und wenn ich das nicht mache, erwische ich auch nicht die Rendite. Also so oder so in Korrekturen kaufen, ja, neunmal schlau sind sie alle da draußen, aber für die allermeisten ist nun mal das Kapital begrenzt. Und das heißt natürlich auch, dass man dann vielleicht etwas defensiver investiert. Das kann man auf vielerlei Arten und Weisen, und ich habe es ja unter anderem auch im Video am Montag beschrieben. Das ist auf dem Weg zum, und ich setze das in Anführungszeichen, perfekten Depot. Das ist nämlich immer eine subjektive Einordnung, weil ich wissen muss, welches Risiko ich eingehen will, dass es da einige Dinge zu beachten gilt. Heute möchte ich aber ganz konkret werden, und zwar in Form von zwei ETFs, die eben genau das versprechen. Hier können Sie defensiv in den Aktienmarkt investieren. So, zu den defensiven Sektoren zählen wir mal im Allgemeinen Gesundheit, also Healthcare, Basiskonsumgüter, Versorger. Diese Branchen sind grundsätzlich weniger stark von konjunkturell bedingten Schwankungen bei der Nachfrage betroffen, was dafür sorgt, dass sich die Einnahmen der jeweiligen Unternehmen aus diesen Sektoren schlicht und einfach kontinuierlicher entwickeln. Und nicht selten findet man deshalb auch genau aus diesen Sektoren Dividendenaktien, und zwar auch die Dividenden-Champions. Ja, wenn du ein sehr zyklisches Geschäft hast, wie zum Beispiel Rohstoffaktien, es gibt keine einzige Rohstoffaktie, kein Rohstoffunternehmen, welches ein sogenannter Dividenden-Champion ist. Das geht doch gar nicht. In einem konjunkturellen Abschwung wäre es natürlich eine massive Belastung für die Bilanz, wenn man dann trotzdem einfach die Dividende in der gleichen Höhe oder in steigendem Maße aufrechterhalten würde. Das wäre unter kaufmännischen Aspekten totaler Wahnsinn. Das geht nicht gut, und deswegen erwartet man das dort nicht. Das ist in anderen Bereichen anders. So, das Wachstum dieser Unternehmen ist selten sehr, sehr hoch, aber die Einnahmen sind konstant. Damit ist natürlich nicht jede Aktie aus dieser Branche gleich attraktiv, und derjenige, der in Einzelaktien investiert, der kann das auch in seinem langfristigen Depot sehen. Es wird immer Aktien geben, die mal, und das kann auch über Monate oder Jahre hinweg so sein, die mal deutlich underperformen und sich dann wieder erholen. Das sieht man gerade bei den Konsumgüteraktien, zum Teil auch bei den Pharmaaktien, dass sie so zyklische Tiefs durchlaufen. Das liegt dann oft daran, dass sie die bei Pharmaaktien als Beispiel, ja, es gibt immer die Investitionsphase, da wird dann sehr viel übernommen, das kostet relativ viel, steigen in dieser Phase dann gerade die Zinsen, dann straft die Börse das auch ab, und dann kommen die Erntephasen wieder. Man sieht aber auch, dass die Aktien, die dann gerade Highflyer sind, oft in einen anderen Zyklus übergehen, unabhängig davon, wie sich der Markt entwickelt. Ja, und dann laufen eben irgendwann die Blockbuster-Patente aus, und dann kommst du in das nächste zyklische Tief. Und das ist der Punkt, wo der ein oder andere sagt, ja, Einzelaktien auszuwählen kann man machen, aber ich setze da lieber auf die ETFs. Und eine Aktie, den ersten ETF, den ich hier vorstellen möchte, das ist der iShares Edge MSCI World, und jetzt kommt's, Minimum Volatility. Das heißt also, wir lassen heute einfach mal die Einzel. Ich weiß, dass viele von euch in Einzelaktien investieren, und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber hin und wieder möchte ich auch mal eine ETF-Folge einstreuen, weil das gehört ja vielleicht auch manchmal zu dieser Lebensphase. Wenn man Börse als Pflichtaufgabe betrachtet und nicht nur als den ganz großen Spaß und Leidenschaft, sondern viel lieber ganz andere Dinge machen möchte, ja, bitteschön, wann, wenn denn nicht dann, sollte man genau das machen? Und dann sind ETFs eben eine Alternative. Es gibt einen ETF, den ich eben genannt habe, also den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility mit der Wertpapierkennnummer A1J781. Der pickt die Aktien mit der geringsten Volatilität aus. Das sind tendenziell fast immer Aktien aus den genannten defensiven Branchen, weil die sich eben durch geringe Kursschwankungen auszeichnen. Wichtig ist, dass es dabei keine qualitative Auswahl gibt. Ich habe zum Beispiel kürzlich in einem Video darüber gesprochen, dass Walmart extrem teuer meines Erachtens daherkommt. Ich möchte keinen langfristigen Investor jetzt davon überzeugen, aus dieser Erfolgsstory auszusteigen. Wer hier schon lange investiert ist, der wird Kursgewinne und Dividenden in Hülle und Fülle bekommen haben. Und es ist davon auszugehen, dass Walmart auch in Zukunft ein ganz ordentlich funktionierendes Geschäftsmodell hat. Selbst AI wird das wohl kaum disruptieren. Ja, wir gehen halt in den Supermarkt und kaufen die Dinge des täglichen Bedarfs ein. Die Aktie ist aber verrückt teuer, wirklich verrückt angesichts eines Umsatzwachstums und in etwa der Höhe, da schwankt dann der Gewinn drumherum von 6%, kann so ein Wert einfach nicht ein KGV haben von deutlich über 30. Also brutal von seinem Fair Value entfernt. Walmart ist hier in der Gewichtung allerdings auch nur, und das ist ein Merkmal dieses Low Volatility ETFs, hat also nichts mit Volatilitäten im Sinne von Spekulation zu tun. Es geht einfach um die geringen Volatilitäten der dort darin enthaltenen Werte. Die Gewichtung von Walmart liegt bei 1,36%. Und selbst die am höchsten gewichtetste Aktie in diesem ETF hat nur ein Gewicht von 1,63%. Das heißt, die Top 10 ist übrigens Waste Management. Ich kann die Top 10 ja mal vorlesen. Waste Management auf Platz 1, dann kommt Merck, dann kommt Motorola Solutions, dann Roper Technologies, auf dem 5. Platz Cisco, auf dem 6. Platz Republic Services, auf dem 7. Platz Walmart, auf dem 8. Platz Pepsi, auf dem 9. Platz Novartis, auf dem 10. Platz IBM. Alle 10 zusammen machen mal gerade 14,3% aus. Sowas gefällt mir überhaupt nicht. Bei Branchen-ETFs. Das heißt also, wenn ich auf einen bestimmten Sektor, auf eine bestimmte Branche setzen möchte, für einen begrenzten Zeitraum, so wie ich seit einigen Wochen auf, die Leser der Rendite-Spezialisten wissen es, auf Halbleiteraktien setze, dann will ich das nicht. Ich will da nicht hunderte von Werten drin haben, sondern ich will in den Top 10 gerne eine Gewichtung von 50, 60 oder gar 70% haben, weil ich genau die Aktien haben möchte, nur eben nicht als Einzelaktie in dem Fall, weil das Risiko noch höher ist, die eben besonders gut gelaufen sind. Und das ist nun mal im Halbleiterbereich, das ist eine Broadcom, eine Nvidia, eine Taiwan Semiconductor.
And then you get something like a Taiwan Semi, which we've made our chart of the day today, because it's soaring today, best day since May. Late May of 23, they had a strong report and a guide. It's up 12%. Nvidia's up. Broadcom's up. Nvidia's at a new high, by the way, as well.
Das heißt, bei so einem ETF will ich eine hohe Gewichtung. Bei ETFs, in die ich langfristig investiere, möchte ich das gerade nicht haben, dass die Performance auf wenige Schultern sich nur verteilt. Insofern ist es also vollkommen in Ordnung, dass hier auch sehr viele Werte enthalten sind und die Top 10, wie gesagt, gerade mal 15% ausmachen. Gesundheit ist in diesem ETF 16,6%, entschuldigt. Nicht zyklische Konsumgüter 12,6%, Versorger 6,8%, ja, damit 36%. Diese drei Branchen, und das ist höher als im MSCI World Index selbst, da sind es nur 24%. Es geht, wie gesagt, nicht um eine, wie so oft bei ETFs, nicht um eine qualitative Auswahl, sondern es geht um die geringste Volatilität. iShares MSCI World Minimum Volatility A1J781. Achtung, keine Kaufempfehlung, das wird im Fazit nochmal ganz klar. Auf Sicht der letzten 5 Jahre ist der MSCI World Minimum Volatility ETF mit 34% viel, viel schlechter gelaufen als der MSCI World. Nicht nur ein bisschen schlechter, ohne nordamerikanische Tech-Aktien hast du die gesamte Rallye verpasst. Punkt. Und zwar inklusive Dividenden. Der MSCI World ist in den letzten Monaten, ja, ich habe jetzt das Datenmaterial, ist ungefähr, lass mich mal gucken, 3, 4, 5 Wochen alt. Der Vergleich sähe aber heute genauso aus. Der MSCI World ist um 85% gestiegen in den letzten 5 Jahren, mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr. Und dieser Low Volatility oder Minimum Volatility ETF um 34%. Das ist eine brutale Underperformance. So, dann gibt es also noch, wenn man sagt, ja, Volatilität, wenn ich darauf verzichte, scheint ja so zu sein, dass das nicht ideal ist. Gibt es nicht einen anderen Ansatz? Klar, Value ETFs. defensive Aktien aus dem weltweiten Universum herausfiltern, nachdem man auf sogenannte Substanzwerte schaut, Value Stocks. Bei diesen stehen die aktuellen Erträge stärker im Vordergrund als die künftigen Wachstumschancen und solche Unternehmen sind ebenfalls in den bereits genannten defensiven Sektoren zu finden. Nun versteht man aber unter Substanz bzw. Value immer was anderes, je nachdem, wen man fragt und je nachdem, wer welche Bewertungskennziffern und Kriterien zugrunde legt. In meinen Analysen stelle ich die einzelne Aktie in den Mittelpunkt. Mir geht es um die individuelle Qualität mehr als um die Festlegung allgemeingültiger Kriterien, bei denen man natürlich die Aktien immer irgendwie in Value und Growth, also Wachstum, kategorisieren kann. Und daher fließen bei mir, bei den Aktien, für die ich mich persönlich bei Einzelaktien entschieden habe, natürlich auch die schwieriger messbaren Faktoren wie Managementqualität, Geschäftsmodell, Marktposition, ja, der berühmte Burggraben und so weiter mit ein. Bei diesen Indexfonds, also den ETFs, die auf Substanzwerte setzen wollen, ist es natürlich was anderes. Man kann diese nicht messbaren Kriterien nur ganz schwer in ein Gerüst packen und dann sagen, wir machen das trotzdem. Das heißt also, man muss diese Value-Aktien anhand von verfügbaren Bilanzkennzahlen filtern. Man muss diesen ETF dann zusammenstellen. Und das kann man, indem man zum Beispiel sagt, wir nehmen die drei Bewertungskennzahlen Buchwert, Gewinn, operativer Cashflow und setzen das jeweils in Relation zum aktuellen Kurs. Es geht also damit um, im ganz klassischen Sinn, günstig bewertete Aktien. Der X-Trackers MSCI World Value Factor, Wertpapierkennnummer A1103E. Der ist genau wie die entsprechenden ETFs anderer Emittenten, die den MSCI World Enhanced Value Index widerspiegeln. Genau so nach diesen Kriterien verfährt er. Wenn wir uns da die Aktien anschauen, die Top 10, dann machen die ebenfalls, und nochmal zur Erinnerung, das ist in diesem Fall in Ordnung, gerade mal 19% aus, die Top 10. Aktuell sind das Qualcomm, Cisco, Intel. Ihr seht schon ein bisschen, wohin das Problem führen kann, wenn man nur auf diese Kennzahlen schaut. Toyota, IBM, Verizon, AT&T, Shell, Pfizer, Citigroup. Der Fokus liegt also demnach hier weniger, weitaus weniger auf US-Aktien. Die machen im MSCI World fast 70% aus. Und das ist auch genau das Problem. Man hat sich dann eben auf die Kriterien konzentriert, die günstige Aktien hervorbringen. Und man kann sich darüber streiten, ob eine Intel günstig ist oder nicht. Wenn man aber nur auf diese Faktoren schaut und dann insbesondere auch vergleicht, von wo kommt diese, beziehungsweise wie hoch war es mal bewertet, wie ist das heute? Ja, dann könntest du sagen, Intel ist günstig. Willst du deshalb Intel kaufen? Persönlich möchte ich das nicht, aber das ist natürlich auch nur mein Ansatz. Insbesondere möchte ich ja bei einem defensiven Ansatz nicht sagen, ja, hier bringe ich auch ein bisschen Turnaround mit rein. Dieser ETF hat in den letzten 5 Jahren ein Plus von 55% gemacht. Er ist also deutlich besser gelaufen als der andere ETF, über den ich gerade gesprochen habe, bei dem es um die Volatilitäten ging, aber er ist immer noch viel, viel schlechter gelaufen als der MSCI World. Kann man also pauschal das Urteil fällen, dann nimm doch den MSCI World, sonst verpasst du jegliche Performance. Nee, kann man nicht. Denn wenn man, und das hier ist eine aktive Entscheidung, und ich möchte nochmal erinnern, ja, Wenn ihr sagt, das weiß ich alles, ist es in Ordnung, aber bei der Depotzusammenstellung ist es wichtig, wo ich mich einordne. Also, im Video am Montag bespreche ich, wie man sich so ein Depot zusammenstellt. Wenn ihr die Meinung habt und vertretet, so wie ich es im Intro gesagt habe, das geht doch nicht immer so weiter und ihr könnt das nicht immer zeitlich einigermaßen einordnen. Ihr glaubt also, 2025 wird es auf jeden Fall schwieriger. Dann wären diese beiden ETFs nämlich gar keine so schlechte Alternative. Denn in dem Jahr 2022, ihr werdet euch erinnern, ist die Börse überwiegend gefallen. Es war ein sehr schlechtes Jahr. Und sowohl der Low Volatility ETF als auch der Value ETF haben sich im Jahr 2022 deutlich besser entwickelt als der MSCI World. Und deswegen ist die Daseinsberechtigung für solche ETFs durchaus da. Für einen Anleger, der sich selbst als teilweise aktiven Anleger definieren wird und sagt, ich habe eine Vorstellung davon, wie sich der Aktienmarkt entwickeln wird. Wer das macht, der kann darüber nachdenken. Als langfristige Anlage taugen sie meines Erachtens nicht, weil es ganz normal ist, dass in einem gut laufenden Trend am Ende des Tages eben nicht der gesamte Aktienmarkt läuft, sondern dass die Aktien, die sowieso schon gut laufen, bei der Verschärfung dieses Trends eben noch besser laufen. Warum? Weil Anleger eben die Aktien kaufen, die laufen. So simpel ist Marktpsychologie, so simpel ist Börse manchmal. Und deswegen mein persönliches Fazit, es gibt eine Daseinsberechtigung für beide ETFs. Ich würde beide nicht kaufen, wenn ich eine skeptische Erwartungshaltung gegenüber dem Markt habe, dann würde ich gegebenenfalls auch mal Cash aufbauen, also schlicht und einfach mit einem Teil des Kapitals an der Seitenlinie stehen bleiben. Das ist aber nicht für jeden etwas. Insofern, meine ETFs sind es sicherlich nicht. Aber ich finde es auch nicht so schlecht, sie hier mal vorgestellt zu haben. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.